Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Wir haben abgetrieben, das war die aufsehenerregende Titelschlagzeile des Stern im Juni 1971, als 374 zum Teil prominente Frauen sich öffentlich dazu bekannt haben, ihre Schwangerschaft abgebrochen zu haben. In jüngerer Vergangenheit wurde vor allem in Polen oder auch in Irland erbittert über das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch gestritten. Aber insgesamt wird dieses Thema von den meisten Frauen verschwiegen bzw. still und heimlich abgewickelt. Jeanne Dieseldorf hat mit 12 Frauen gesprochen, die sich entschieden haben, nicht Mutter zu werden. Und gleich ist sie mit ihrem Buch zu Gast bei uns. Jede vierte Frau entscheidet sich einmal im Leben dafür, eine Schwangerschaft abzubrechen. Und trotzdem ist Abtreibung eins der letzten Tabus in unserer Gesellschaft. Mit 12 Frauen hat die Publizistin Jeanne Dieseldorf über ihre Geschichte gesprochen und sich erzählen lassen, warum diese Frauen abgetrieben haben, was sie erlebt haben und wie sie diese Erfahrung verarbeitet haben. Keine Mutter heißt das Buch und ich bin jetzt mit Jeanne Dieseldorf verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Frau Dieseldorf.
Hallo, einen schönen guten Morgen.
Ich habe es schon gesagt, jede vierte Frau hat einmal in ihrem Leben abgetrieben. Dort, wo Abtreibung verboten ist, da sterben auch Tausende von Frauen immer noch jedes Jahr. Warum ist das trotzdem immer noch so ein Tabuthema?
Das ist eine wunderbare Frage, auf die ich nicht die Antwort habe, sondern ich glaube, die Antwort ist vielschichtig und komplex, was vor allem daran liegt, dass das Thema Abtreibung einen höchst persönlichen, ganz intim individuellen Aspekt unseres Lebens, unserer Lebenswegentscheidung als Frau betrifft, aber auch weitreichende gesellschaftliche Dimensionen umfasst, Gesetzgebung, medizinische Versorgung, etc. pp. Also sprich, dieses Thema greift vom höchst individuellen bis zum global-galaktisch-strukturellen dessen, wie wir miteinander leben. Und das macht das Thema unendlich spannend und komplex.
Es ist ein Tabuthema und man weiß auch nicht wirklich Bescheid darüber. Das sagen auch viele der Frauen, mit denen Sie gesprochen haben, obwohl die gut ausgebildet, fast alles Akademikerinnen sind. Sie werden schwanger und wollen das Kind nicht und wissen eigentlich gar nicht, was sie machen sollen. Wie ist denn hier in Deutschland die Gesetzeslage?
Also qua Gesetz ist ein Schwangerschaftsabbruch illegal, sprich verboten, aber unter gewissen Auflagen, Bedingungen, an die sich die Frauen und die behandelnden Ärzte halten müssen, bleibt er straffrei.
Wie kam das denn für Sie, dass Sie dieses Buch über Abtreibungen schreiben wollten und auch in der Form, also in persönlichen Geschichten anderer Frauen? Man hätte ja auch einfach ein Sachbuch machen können.
Ja, das stimmt. Die Wurzel ist höchst persönlich. Mhm. Ich habe selbst abgetrieben, eine Schwangerschaft abgebrochen und jahrelang darüber geschwiegen. Also mit niemandem gesprochen, meine Geschichte nicht geteilt, mich nicht anvertraut. Und blubberte, brodelte die Diskussion um Paragraph 218, 219a Strafgesetzbuch durch die Medien. Das war so ungefähr 2018. Und ich beobachtete diesen Diskurs und fand ihn dahingehend schief, dass ich dachte, kaum eine Frau, die abgetrieben hat, spricht mit, also beteiligt sich an dieser Diskussion. Woran liegt das eigentlich? Und dann blickte ich in den Spiegel, sah mich an und habe mich selbst gefragt, Moment mal, Jeanne, warum teilst du deine Geschichte eigentlich nicht? Warum erzählst du nicht mal deinen liebsten und engsten Vertrauten, was du erlebt hast, wie du dich entschieden hast und vielleicht auch warum? Und dann begann ich zu überlegen, woran das liegt. Das war eine lange, spannende Reise in mein Inneres sozusagen. Und habe mir versucht auszumalen, wie der Gesprächsraum, der Kommunikationsraum aussehen, beschaffen sein müsste, indem ich mich vertrauensvoll, aber doch irgendwo öffentlich mitteilen könnte, wollen würde. Und das Ergebnis dieser Überlegungen ist das Buch.
Aber Sie haben ja dann Ihre Geschichte da gar nicht mit reingenommen, sondern eben 12 Frauen ausgewählt. Wie haben Sie die gefunden und eben dann auch sich entschieden, dass es diese 12 sind?
Ich bin an dieses Buchprojekt so offen wie irgendwie möglich rangegangen. Also ich hatte von vornherein gar nicht festgelegt, ich wünsche mir 5 oder 50 Gesprächspartnerinnen. Dass es eher unrealistisch sein würde, 50 zu finden, hatte ich befürchtet. Ich bin in alle möglichen Richtungen losgelaufen und habe versucht, Multiplikatoren für das Projekt zu interessieren und so Frauen zu finden, die ihre Geschichte teilen möchten. Das lief teilweise über Journalisten, Journalistinnen, die zu dem Thema gearbeitet hatten und in ihren Beiträgen Protagonistinnen hatten, zu denen ich den Kontakt suchte. Das lief über Social Media, wo mich beispielsweise, beziehungsweise allen voran, Theresa Bücker, die auch das Vorwort für unser Buch geschrieben hat, sehr unterstützt hat. Die ist da reichweitenstark unterwegs bei Twitter und hatte den Aufruf geteilt. Ich bin über Netzwerke von Therapeuten, Therapeutinnen gegangen. Ich habe Christina Hähnel, die Ärztin, die ob dieses in dicken, fetten Anführungszeichen Werbeverbots angeklagt wurde, kontaktiert. Also ich bin viele Wege gegangen und habe alles ausprobiert und versucht, was mir in den Sinn kam.
Frau Dieselkamp, was hat Sie denn besonders bewegt oder beeindruckt an diesen Erzählungen der Frauen?
Wenn ich Sie ganz kurz korrigieren darf, Disteldorf ist der
Disteldorf,
Name.
Entschuldigung, ja.
Das macht gar nichts, passiert. Was hat mich besonders bewegt? Gute Frage. Ich denke vor allem zwei Aspekte. Zum einen der riesengroße Mut der Protagonistinnen, der 12 Frauen, die mir und Laura Wenker, der Fotografin, mit der ich für dieses Porträtbuch zusammengearbeitet habe, ihre Wahrheit und ihre Geschichte anvertraut haben. Diese Wahrheit und diese Geschichte, die so gänzlich unterschiedlich, weil eben höchst individuell sind und die so offen waren, uns zu sich einzuladen in ihren Gesprächsraum und von höchst persönlichen und lebenswegweisenden Ereignissen in ihrem Leben zu berichten, teilweise zum allerersten Mal oder zumindest zum ersten Mal jenseits des privaten Umfelds und Freundeskreises. Und
gibt's denn da was?
Ich fand es faszinierend.
Gibt es denn da was, wo Sie sagen würden, das zieht sich da wie ein roter Faden durch? Also etwas, wo man dann auch sagen würde, okay, das müsste sich wirklich dringend mal ändern, weil das jede Frau, die vor dieser schweren Entscheidung steht, erlebt?
Also ein starker Aspekt, der in jeder Geschichte, in jedem Erleben eine große Rolle gespielt hat, war die Schwierigkeit, gesicherte, seriöse Informationen über Abtreibung und über die medizinischen Aspekte und Möglichkeiten eines Schwangerschaftsabbruchs zu erhalten. Und teilweise, nicht in allen Geschichten, aber in vielen, in Relation, es hing auch immer damit zusammen, wo die Frau lebt und wohnt, war der Zugang tatsächlich zu medizinischer Versorgung, also sprich ganz banal, einen Arzt zu finden, der den Abbruch durchführt und durchführen möchte, sehr, sehr schwierig. Und die Tendenz, die ich in den Geschichten erkenne, ist, dass je weniger lange der Abbruch her ist, desto schwieriger war es, was ich vorher nie erwartet hätte. Also sprich, die ein, zwei Frauen, die vor vielen Jahren, teilweise 10, 20 Jahren den Abbruch hatten und mir ihre Geschichte erzählt haben, schienen es leichter, in Anführungszeichen, zu haben, alle nötigen Informationen sammeln zu können und vor allem einen Arzt, eine Ärztin zu finden, die den Abbruch durchführt.
Das heißt, das hat sich nicht unbedingt vorteilhaft entwickelt. Jetzt gab es ja zum Beispiel in Irland eine Gesetzesänderung. Dort ist man inzwischen am fortschrittlichsten, was das betrifft. Wäre das auch ein Vorbild für uns hier?
Zumindest was das Tempo angeht, absolut. Hut ab an die Iren, die es in wenigen Jahren geschafft haben, dort eine klare Gesetzesänderung auf den Weg zu bringen und zu implementieren. In meinen eigenen Augen ist das ein großer Fortschritt und ein wichtiger Schritt gewesen. Und wäre wünschenswert, dass wir uns daran ein dickes, fettes Beispiel nehmen.
Jeanne Diesteldorf, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie.
Sehr gern, das wünsche ich Ihnen. Auf Wiederhören.
Danke. Und das Buch, über das wir hier gesprochen haben, ist unter dem Titel Keine Mutter, Abtreibung. 12 Frauen erzählen ihre Geschichte, erschienen als Kiwi-Taschenbuch. Die beiden, um die es jetzt geht, die sind sowas wie Ikonen der Berliner Avantgarde-Popkultur und sie sind auch noch privat ein Paar. Alexander Hacke, der macht Musik für Theater, Hörspiel und für die einstürzenden Neubauten, und seine Partnerin Danielle de Picciotto, die hat mal die Love Parade mitbegründet, ist Malerin und Musikerin. Als Hacke de Picciotto haben sie gerade ihr neues Album The Silver Threshold veröffentlicht und darauf findet sich unter anderem der Titel Babel, den Martin Riesel für uns gelesen hat.
Let us build a tower, whose top may reach unto heaven and become independent of the Lord.
Das Stück Babel kam aus der Idee heraus, dass wir uns momentan in einer ähnlichen Situation fühlen wie in der biblischen Geschichte. Und zwar, dass man sich nicht mehr versteht.
Sie haucht und spricht, sie dichtet und deutet die biblische Geschichte vom Turmbau zu Babel. Danielle de Picciotto, eine Hälfte, die bessere, der Arbeitslebensgemeinschaft Hacke de Picciotto. Aber Moment, wie war das nochmal in der Bibel, in der Genesis, dem ersten Buch Mose?
Bauen wir uns einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel und machen wir uns damit einen Namen. Da sprach der Herr: Seht nur, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Ich verwirre sie, sodass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Und der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde.
So that they could not understand each other.
Hacke de Picciottos Babel-Vertonung droht düster daher. Kein Wunder, die Geschichte steht im Alten Testament zeitlich nach der Sintflut und vor dem nächsten Sündenfall im Paradies. Über 60 Sagen gibt es in anderen Kulturen zum Turmbau, dessen Verbildlichung kennen wir aus der bildenden Kunst meist als Spiralturm. Im Roman Babel Tower beschrieb die Britin Antonia S. Byatt 1996 den Verfall des Redens in wechselseitige Unverständlichkeit. Babel heißt das Romandebüt von Kena Kusane 2019 oder auch ein epischer Episodenfilm des Mexikaners Alejandro González Iñárritu. Oder eine Kantate von Igor Strawinsky. Auch bei Strawinsky klingen schon die fundamentalen Fragen von Metaphysik und Ethik durch, beschrieben in Walter Benjamins Verlust der göttlichen Sprache und Umberto Ecos Lob der Vielheit. Oder schon viel früher in Herders wuchtigem Werk Abhandlung über den Ursprung der Sprache, mit dem er sich als Begründer der modernen Sprachphilosophie etablierte. Aber steigen wir aus dem babylonischen Elfenbeinturm wieder herunter in die Niederungen des Pop. Und da landen wir bei, wieder mal, Drangsal. Er verwendet in seiner ironisch-schwülstigen Schlagersponzette den Turm zu Babel als Liebesmetapher. Übersetzungsprogramme werden nach Babel benannt. George Steiners Standardwerk Nach Babel benennt das Übersetzen als einen grundlegenden Akt menschlicher Verständigung. Und die britischen Folkrocker Mumford & Sons beschreiben auf ihrem Album Babel den Turmbau als Streitobjekt zwischenmenschlicher Nichtverständigung. Baust du dir deinen Turm, baue ich mir einen Thron. Edge. I had done wrong. You built your tower. Call me home, and I will. Kommen wir zurück zu Hacke de Picciotto. Deren Babel ist kein Bubblegum, kein Gebrabbel, sondern Basis für Utopie oder Dystopie.
Wir fühlen uns an einem Zeitpunkt der Geschichte stehend, wo sich große Potenziale auftun.
Denn Pandemie, gespaltene Gesellschaften und Klimakrise sind nur lösbar, wenn man sich einander versteht.
Und am Ende sagen wir ja, um diesen Turm bauen zu können, müssen wir zusammen eine Stimme bilden.
You yourselves shall become the tower and touch the heavens you seek.
Martin Riesel hat einen neuen Song von Hacke de Picciotto gelesen. Babel heißt das Stück und zu finden ist es auf dem neuen Album des Duos The Silver Threshold.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wer jetzt eine Geschichte Berlins herausbringt, der muss schon einen ziemlich originellen Zugang zur Hauptstadt haben, um in der Flut von Berlin-Büchern überhaupt wahrgenommen zu werden. Den hat die britische Kunstkritikerin Kirsty Bell, denn sie erzählt die Stadtgeschichte quasi vom Wasser aus. Gezeiten der Stadt heißt ihr Buch und Thomas Groß hat es gelesen. Herr Groß, noch ein Buch zur Geschichte Berlins? Ist das jetzt nicht endgültig eins zu viel?
Ja, auf die Idee könnte man tatsächlich kommen. Ich weiß nicht, ob jemand mal nachgemessen hat, wie viele Regalmeter zum Thema allein seit 89 geschrieben worden sind. Ich würde sagen, es sind einige Regalmeter. Erst vor 2 Jahren hat Jens Biski eine 1000-seitige Geschichte Berlins auch vorgelegt unter dem Titel Biografie einer großen Stadt. Aber wie Sie schon sagten, ich finde, das ist ein durchaus origineller Ansatz, den sie hier gewählt hat, die Kirsty Bell. Und ich finde, das Buch hat tatsächlich noch mal seine Lücke inhaltlich und auch auf dem Markt gefunden und verdient Beachtung.
Sie guckt irgendwie vom Wasser drauf, habe ich gesehen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie nähert sie sich Berlin?
Ja, also man könnte jetzt diesen Blick aufs Wasser noch ein bisschen von der Methode her präzisieren. Also an einigen Stellen bei ihr fällt der Begriff Hydromantie oder Hydromantik. Das war in der Antike die Wissenschaft oder die Kunst, aus Bewegungen des Wassers etwas herauszulesen, also aus dem Gekräusel, aus dem Wellengang. Und der moderne Nachfolger der Hydromantie ist natürlich die Psychoanalyse, die auch nach Unterströmungen fragt, die guckt, wo irgendwas früher Versickertes vielleicht wieder auftaucht und wie das dann zu bewerten ist.
Aber wie wendet man das jetzt auf eine Stadt an? Also wie geht sie da vor? Können Sie das mal konkret irgendwie vielleicht an irgendeinem Beispiel oder einer Ecke der Stadt veranschaulichen?
Genau, also sie guckt aus dem Fenster und schaut da auf den Landwehrkanal. Sie wohnt am Tempelhofer Ufer und das nimmt sie dann beispielsweise zum Ausgangspunkt für eine Recherche zum Landwehrkanal, der in seiner modernen Form von Löné als Stadtbegrünung oder Promeniergelegenheit, müsste man sagen, am Ufer entlang gewählt hat, eingerichtet hat, geplant hat und dann auch umgesetzt hat. Und insofern strahlt jetzt der Landwehrkanal was Fröhliches und Bürgerfreundliches aus. Aber es war eben auch so, und da wären wir jetzt beim Stichwort Wiederkehr des Verdrängten, dass es grausige Volkslieder über den Landwehrkanal gibt, wo eine Leiche im Landwehrkanal schwimmt. Und das waren eben nicht nur Lieder, sondern es waren auch Realitäten. Rosa Luxemburg beispielsweise ist ja in den Landwehrkanal geworfen worden, nachdem sie ermordet worden ist und tauchte erst 5 Monate später wieder auf. Also da kehrt was wieder, was Düsteres im vermeintlich Heiteren der Stadt. Man könnte es aber auch noch auf andere Beispiele beziehen. Also das Fundamentalste wäre wohl, dass Berlin ja tatsächlich auch auf Wasser gebaut ist. Viele denken, Berlin wäre vom Namen her, hätte was mit Bären zu tun. So sind ja auch die Scherzartikel und das ganze Merchandising ist so ausgerichtet. Aber in Wirklichkeit kommt der Name vom slawischen Wort Brlo. Und Brlo heißt so viel wie Sumpfgebiet.
Das hört sich für mich so an, als ob sie sich so ein bisschen assoziativ treiben lässt. Sie guckt da auf den Landwehrkanal, dann fällt ihr dies ein oder jenes. Bringt sie sich da auch selbst als Person noch mit ein?
Auf jeden Fall. Also assoziatives Verfahren, absolut richtig. Das wäre ja auch wieder eine Parallele zur Psychoanalyse, sozusagen, wo man versucht, das bewusste Ich zu einem gewissen Grad auszutricksen. Und ihr Omen, was das Wasser anbelangt, ist ein Wasserfleck an der Wand, der sich ausweitet. Und da gibt es dann Passagen, in denen sie ausführt, dass sie, wie sie das liest, im hydromantischen Sinne. Also für sie ist es ein Hinweis auf das Ende ihrer Beziehung, die dann auch eintritt. Es ist aber nicht so, dass es jetzt ein durchgängig persönliches Buch ist.
Also auch stimmig, wenn sie dann mal was von sich erzählen.
Natürlich. Also es heißt ja auch eine Geschichte Berlins und nicht die Geschichte Berlins. Also da steckt schon was Persönliches drin. Und der Verzicht auch aufs Enzyklopädische und ein Bezug, könnte man sagen, aufs Unbewusste oder auch aufs Physische. Ja, also auf die Leiblichkeit. Wenn man jetzt ganz weit gehen würde, können wir vielleicht noch sagen, da steckt auch im weitesten Sinne ein feministischer Ansatz dahinter.
Ja, Herr Groß, wie hat Ihnen das Buch denn jetzt gefallen? Ist es auf jeden Fall lesenswert, also ein überzeugendes neues Berlin-Buch?
Ich finde es absolut lesenswert, gerade in Ihren Bezügen zu Büchern, die es zwar zugegebenermaßen schon gibt, die sie aber nochmal vertieft. Also Pascal Hueck wäre zu nennen mit ihrem Buch Ruhige Straße in guter Wohnlage, wo sie ja auch eine private Recherche ausdehnt. Teweleit, Klaus Teweleit mit seinen Recherchen zu Frauen und Fluten und den Verbindungen zwischen den Ganzen und natürlich Walter Benjamin. Ein großes Vorbild, sie eifert ihm nach, aber sie wird ihm auch wirklich gerecht, indem sie quasi vom Bild aus denkt, weniger thesenhaft als konstellierend. Und das hat mir sehr gut gefallen und kann ich nur empfehlen.
Thomas Groß über Kirsty Bells Buch Gezeiten der Stadt, eine Geschichte Berlins, aus dem Englischen übersetzt haben das Buch Laura Sue Bischoff und Michael Bischoff und erschienen ist es im Kanon Verlag. Vor 5 Jahren starb Roger Willemsen, der wirklich eine Ausnahmeerscheinung in der Medienlandschaft, ja im ganzen Kulturleben war. Er hat Bücher geschrieben, er war einer der geistreichsten Moderatoren, die man sich nur vorstellen kann, ein Reisender und das in vielfacher Hinsicht. Natürlich hat ein solcher Homme de Lettres viele Ideen, Gedanken, Geschriebenes hinterlassen und dieser Nachlass, der geht jetzt an die Akademie der Künste in Berlin. Heute Abend wird er übergeben und das macht dann Insa Wilke, die wir hier in der Lesart ja auch als Kritikerin kennen. Sie haben Roger Willemsen Nachlass betreut und werden den jetzt auch übergeben. Was ist das für ein Gefühl? Ist das nochmal ein Abschied?
Ja klar, das ist nochmal ein Abschied und gleichzeitig auch eine Erleichterung, weil Maren Horn und Gabriele Radeke im Archiv der Akademie der Künste so toll sind, so ein Verständnis für dieses Werk entwickelt haben, dass ich da ganz großes Vertrauen habe. Und es ist schön, diese Aufgabe, Roger in Erinnerung zu halten und auch zu vermitteln, was er uns in der Gegenwart sagen kann, auf mehrere Schultern zu verteilen. Und ich zähle sehr auf die Jüngeren, dass sie jetzt ins Archiv gehen und forschen.
Sie sind ja Nachlassverwalterin, weil Sie auch mit Roger Willemsen privat gut befreundet waren. Wie ging das mit ihm, befreundet zu sein?
Ach, Roger hatte eine ganz große Begabung zur Freundschaft. Man merkt das auch, mit wie vielen unterschiedlichen Leuten er befreundet war, aus den verschiedensten Milieus, Altersgruppen. Und es war einfach etwas sehr Schönes, weil Roger Willemsen ein sehr treuer Mensch war. Man konnte sich sehr auf ihn verlassen. Er war immer da.
Wie umfangreich ist denn jetzt dieser Nachlass? Was kann man sich da vorstellen? Was ist da drin?
Also unheimlich viel und unheimlich Vielfältiges. Kistenweise haben wir übergeben Briefe, die erstmal natürlich nicht zugänglich sind, weil da verschiedene andere private Rechte dranhängen. Aber seine Arbeitsmaterialien sind so spannend. Roger hat von Kind an bis eben zu seinem Tod Notizbücher geführt. Mit kleiner, enger Schrift. Und allein die sind, glaube ich, eine Chronik des letzten Jahrhunderts und des anfangenden 21. Jahrhunderts. Allein das ist spannend. Und auch diese verschiedenen Bereiche, seine Recherchen für Filme, seine Recherchen für Bücher, dann eben die ganzen Reisenotizen. Das muss alles unheimlich spannend sein und ich glaube, es braucht tatsächlich auch die neuen Blicke auf dieses Material, nicht die von denjenigen, die ihn kannten.
Was hat er denn da als Kind schon so aufgeschrieben? Haben Sie da mal reingelesen?
Naja, seine Mutter hat ganz tolle Sprüche zum Beispiel gesammelt. In seine Kindheitsaufzeichnung habe ich jetzt noch nicht reingelesen, aber er hat zum Beispiel einen meiner Lieblingssätze mit 7 Jahren gesagt, das Essen ist so lecker und das Leben knusprig dazu. Und da steckt die ganze Person drin.
Was haben Sie denn alles gesichtet und schon angeschaut oder was hat Sie besonders bewegt, als Sie das dann gesehen haben? Wenn man mit jemandem befreundet ist, ist das ja nochmal ganz was anderes, als wenn Sie jetzt quasi da einfach damit betraut worden wären.
Also besonders bewegen, das ist immer seine Handschrift, wenn ich die sehe. Und ich selbst habe gar nicht so furchtbar viel gesichtet, außer das, was ich dann nach seinem Tod veröffentlicht habe, weil mir das sehr schwer fällt persönlich. Darum ist es auch so wichtig, dass das jetzt andere Menschen machen. Also gesichtet haben natürlich erstmal, hat Maren Horn, die für das Archiv zuständig ist. Und dann werden das Menschen machen müssen, jüngere Forscherinnen und Forscher, die sich da reinfuchsen und zum Beispiel zu dem Thema Glück bei Roger Willemsen forschen oder die Rolle in den 90er Jahren, die, glaube ich, ganz wichtig ist und nochmal neu beleuchtet werden kann.
Was geschieht denn jetzt so rein konkret mit so einem Nachlass? Also wie umfangreich ist das, wo wird dann sowas aufgehoben, damit da nicht quasi der Bücherwurm dran nagt?
Naja, da müssten Sie jetzt die Archivaren fragen. Die haben riesige Räume, in denen das alles in der richtigen Temperatur und richtig zwischen säurefreien Papier aufbewahrt wird. Und es sind mehrere Regalmeter. Und dann ist es so, dass man einen Antrag stellen kann und sagen kann, was man forschen möchte, was man machen möchte. Und der wird dann im glücklichen Fall bewilligt. Und dann setzt man sich in den Lesesaal der Akademie, des Archives und bekommt dann einen Rollwagen mit all den Materialien, die eben quasi aufgeführt sind, die man dann in einem Findbuch online auch durchsehen kann, was verfügbar ist. Einiges ist eben noch gesperrt, aber vieles ist verfügbar. Und da kann man sich dann einlesen in die Handschrift und durchlesen.
Und können Sie sich vorstellen, dass da noch weitere Veröffentlichungen daraus dann hervorgehen? Also, dass auch da noch Material von ihm selbst drin ist? Sie haben ja gesagt, es gibt wahrscheinlich dann Wissenschaftler, die meinetwegen über, was hatten Sie, das Glück bei Roger Willemsen, ein schönes Thema, finde ich. Aber vielleicht sind vielleicht auch noch Primärtexte da, die wir dann irgendwann lesen dürfen?
Also, ich vermute, so viel ist da nicht versteckt, aber trotzdem sind da natürlich viele Publikationsmöglichkeiten noch drin. Und auch da ist für mich wichtig, der Blick von Menschen, die ihn nicht kannten, der Blick, der nochmal neu aus einer jüngeren Generation auch auf dieses Material fällt. Ich glaube, die werden Dinge sehen, die ich selbst gar nicht sehe, weil mir der Blick auch durch meine Freundschaft mit Roger ein bisschen verstellt ist. Und ich glaube, da sind unheimlich viele spannende Themen und spannende Materialien auch noch, die sicher noch publiziert werden können.
Und was wird da heute Abend passieren? Wie wird die Übergabe ablaufen?
Na, heute Abend haben wir eine kleine Ausstellung. Maren Horn und Gabriele Radeke haben die zusammengestellt. Die zeigt, was für ein fantastisches Archiv das sein wird, mit unterschiedlichsten Materialien, Notizbüchern, Fotos, Briefen, Dingen, die Roger von Reisen mitgebracht hat. Und wir haben vier Gäste eingeladen, Nadja Naschir vom Afghanischen Frauenverein, Matthias Brandt.
Seine war er ja auch ganz engagiert, nicht?
Genau.
In Afghanistan.
Also Afghanistan wird heute Abend ein Thema sein. Dann seine persönliche Assistentin Julia Wittgens, sein Lektor wird da sein. Und mir war wichtig, Menschen, die eng mit ihm zusammengearbeitet haben, nochmal zu befragen nach den verschiedenen Bereichen, Arbeitsbereichen von Roger, nach seiner Person. Und ich glaube, es wird so eine Mischung werden aus Persönlichem, aber vielleicht auch schon mit Ausblicken, was man denn mit diesem Archiv wird machen können.
Insa Wilke, vielen Dank für dieses Gespräch. Und dann wünsche ich Ihnen eine, ja, was soll man da sagen, schöne Veranstaltung. Klingt fast ein bisschen komisch, aber irgendwie eine bewegende Veranstaltung.
Roger fände gut, wenn es eine schöne Veranstaltung wird.
Okay, dann wünschen wir uns das.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Gestatten Sie, Gavrila Adaljonovic, ich war mal wirklich so krank, dass man mich vielleicht für einen Idioten halten konnte, aber ich bin schon sehr lange geheilt und ich habe es deswegen gar nicht gern, wenn man mich mitten ins Gesicht einen Idioten nennt.
Zum 200. Geburtstag von Fjodor Dostojewski hat der niederländische Theaterregisseur dessen Roman »Der Idiot« inszeniert, morgen in Hamburg zu sehen. Hauptfigur ist Fürst Myschkin, gespielt von Jens Harzer, der aus einem Schweizer Sanatorium kommt und einen unkonventionellen Blick auf die Welt hat. Regisseur Johann Simons.
Er ist eigentlich eine Jesus-Figur, also er möchte Gutes tun, aber das gelingt ihm nicht. Die Leute werden eigentlich in ihr Benehmen schlimmer und schlimmer. Also der hinterfragt eigentlich unsere Moral, wie wir ins Leben stehen.
Der Idiot, morgen um 19.30 Uhr im Thalia Theater in Hamburg. Die nächste Vorstellung ist am 11. Dezember. Eigensinnig, strittig, anregend. Das war Hannah Arendt. Sie gilt als eine der größten deutschsprachigen Philosophinnen, wobei sie sich selbst nie als solche bezeichnet hat, wie sie in einem Interview aus dem Jahr 1964 erklärt.
Mein Beruf, wenn man davon überhaupt sprechen kann, ist politische Theorie. Ich fühle mich keineswegs als Philosophen.
Das Münchner Literaturhaus würdigt diese große Denkerin und Intellektuelle mit einer Ausstellung. Tanja Graf, Leiterin des Literaturhauses.
Hanne Arendt hat im Eichmann-Prozess bei ihrem Bericht darüber Adolf Eichmann als Hans Wurst bezeichnet und die Banalität des Bösen. Sie wollte eben nicht, dass das Böse dämonisiert wird und damit überhöht wird, sondern dass es eben etwas Banales ist.
Das Wagnis der Öffentlichkeit, Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert bis zum 24. April im Literaturhaus in München. In seinem Roman In Zeiten des abnehmenden Lichts hat Eugen Ruge literarisch die untergehende DDR charakterisiert. Metropol, sein letztes Buch, erzählt vom stalinistischen Terror in Moskau 1936. Im Zentrum steht Ruges Großmutter Charlotte, eine glühende Kommunistin, die aus Nazi-Deutschland in die Sowjetunion flieht und dann ins berüchtigte Hotel Metropol verschleppt wird. Heute liest Eugen Ruge in Berlin.
Wenn man jetzt in die Geschichte konkret der meiner Großmutter reingeht, muss man versuchen, sich wirklich vorzustellen, was wussten die denn zu dieser Zeit? Was haben sie in der Pravda lesen können? Was ist da passiert im Hintergrund, was sie nicht wissen konnten? Also alles das muss man natürlich berücksichtigen und zu verstehen versuchen. Und dann kann man sich in diese Menschen einfühlen.
Metropol, die Lesung mit Eugen Ruge, heute um 19.30 Uhr im Kulturhaus Centre Bagatelle in Berlin.
Das waren die Literaturtipps mit Susanne von Schenk.